elektroniknet.de Podcast.
Hallo und grüß Gott. Mein Name ist Engelbert Hopf. Ich bin der Chefreporter der Markt und Technik und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Power Talks. Heute habe ich mir Oliver Walter eingeladen. Das ist der Mitgründer und CEO der Comtech Power Supplies, eines kleinen Stromversorgungsspezialisten aus dem Schwarzwald. Und er gehört zu dieser ganz kleinen Spezies von Stromversorgungsspezialisten aus Deutschland, die wirklich ausschließlich in Deutschland entwickeln und fertigen. Da kann ich Sie doch gleich mal fragen, ist dieser Standort Deutschland, dieses Prädikat Made in Germany unter den veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen für Sie ein zusätzlicher Vorteil? Und seien Sie mal ganz ehrlich, haben Sie noch nie daran gedacht, dass Sie irgendeinen Teil Ihrer Wertschätzungskette ins Ausland auslagern?
Guten Tag, Herr Hopf. Ich grüße Sie und vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Podcast. Um Ihre Frage zu beantworten, also wir fertigen traditionell in Deutschland seit vielen Jahren. Wir haben eine sehr, sehr hohe Produkttiefe und man nennt es in der Fachpresse, also wir haben neulich eine Bestückungslinie gekauft und da hat man überlegt, welches Schlagwort passt denn da am besten zu dem Hersteller, der dann halt auch ein bisschen zeigen wollte, wie er diese Anlage hier implementiert hat, was durchaus eine Herausforderung gewesen und weil uns das, wie wir herstellen und fertigt, doch von der typischen Großserienfertigung unserer Wettbewerber unterscheidet und der hat dann halt zu diesen Schlagworten High Mix und Low Volume gegriffen. Und das bringt die Sache eigentlich ganz gut auf den Punkt. Wir haben eine sehr große Bandbreite an Produkten, die wir herstellen und die es meist in kleineren Stückzahlen müssen, aber mit dieser Stückzahl Großserienniveau erreichen. Es ist schwierig für einen Fertigungsdienstleister sowas abzubilden. Er müsste sehr diversifiziert auf die Sache eingehen und er müsste eigentlich im Prinzip das so ähnlich machen wie wir, dass man wirklich zum Beispiel auf den Bestückungslinien das gesamte Lager abbilden können, um Rüstkosten runterzubringen. Das würde dann irgendwann dazu führen, dass der eine eigene Fertigungslinie nur für uns zur Verfügung stellt. Rechnen würde sich das nicht. Also das muss man auch so sehen. Und einen großen Vorteil hat es halt natürlich, dass wir in der Lage sind, sehr schnell und reaktiv auf Kundenanfragen zu reagieren. Technische Anpassungen sind schnell umgesetzt, sie sind schnell produziert, ausprobiert, Prototypen sind sehr schnell zu machen und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir natürlich kurze Wege haben und dann natürlich sehr kurze Lieferzeiten realisieren können auf die Art und Weise.
Jetzt haben Sie natürlich kunstvoll meinen letzten Punkt der Frage umschifft. Wirklich noch nie drüber nachgedacht.
Drüber nachdenken muss man als Unternehmer immer. Sie sind also immer gezwungen, alle Entscheidungen, die Sie treffen, in Frage zu stellen. Denn wenn Sie sich irgendwie einigeln und nochmal zurücklehnen, dann machen Sie schon den größten Fehler, den Sie als Unternehmer machen können, weil Sie unternehmen nichts, Sie sitzen da und warten ab, was auf Sie zukommt. Aber tatsächlich haben wir in den letzten Jahren immer wieder darüber nachgedacht, diese Investitionen vielleicht zu kappen und nach außen zu geben. Die Veränderung seit der Pandemie über die geopolitische Lage und die Lieferzeiten und Lieferfristen, die haben uns eigentlich dazu bewegt, genau diesen Schritt nicht zu gehen. Und im Gegenteil haben wir in den letzten 2-3 Jahren wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen, um diese Produktion auf die Industrie 4.0 auf den Level zu bringen, um dann letztendlich auch für die Zukunft gerüstet zu sein und Produkte hier effizient und kostenorientiert herstellen zu können.
So, geben wir ein zweites Mal den Blick weg von diesem Fokus Germany. Wie groß ist eigentlich Ihr Auslandsanteil beim Stromversorgungsgeschäft? Hat sich der in den letzten Jahren verändert? Gibt es da Exportschwerpunkte?
Verändern tun sich diese Daten im Augenblick ständig. Mhm. Das liegt einfach auch an dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Aber also als Unternehmen, was eigentlich kein großes Unternehmen ist, aber dennoch eben diese Spezialitäten auf dem Markt anbietet, ist man automatisch nicht nur auf einen Markt beschränkt. Also sie gehen automatisch auch ins Ausland. Ich selbst habe Marketing studiert, also ich weiß, wie ich das letztendlich erreichen kann, ausländische Märkte und Präferenzen anzugehen. Und unser Auslandsanteil liegt ungefähr bei 70%. Einschließlich dem
europäischen Raum. Könnte man dominierend nennen.
Ja, das dominiert. Also das beantwortet vielleicht die Frage und davon sind 80% etwa in Europa. Ich habe mir die Zahlen gerade jetzt aktuell mal wieder angesehen. Das war früher mehr im Ausland. Also inzwischen ist Europa wieder etwas stärker geworden. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass einzelne Märkte nun eine andere Performance darstellen. Ja, wir haben in China jetzt ein bisschen weniger Investitionen im Geschäft. Da sind viele Fabriken nicht so ausgelastet, dass sie jetzt wieder Geld in die Hand nehmen wollen. Versuchen eben erstmal ihre bestehenden Kapazitäten auszulasten. Die USA ist ein Thema für sich, das kennt jetzt inzwischen jeder. Zollpolitik oder eben das die Maga-Bewegung macht natürlich das Problem auch für die sagen wir mal für die Kunden, die dort unterwegs sind, ist das auch nicht einfach. Und also so gesehen hat sich Europa schon ein bisschen mehr dazu entwickelt, wieder auf sich selbst zu schauen und ein gewisses De-Risking zu betreiben. Die Märkte sind also definitiv im Umbruch, wo man früher zum Beispiel Hersteller hatte, die jetzt vielleicht eher preisorientiert gekauft haben, ändert sich das im Augenblick wieder. Man also versucht jetzt doch lieber strategisch zu denken und eben unter Umständen die Produkte lokal zu sourcen oder zumindest einen Mix daraus herzustellen, das eigene Geschäft abzusichern. Ja.
Ich glaube, ich trete Ihnen nicht zu nahe, Herr Walter, wenn ich sage, Sie sind ein Spezialist, der in einer Nische tätig ist. Aber vielleicht können Sie doch mal sagen, was sind denn eigentlich diese deutschen Tugenden, diese Besonderheiten eines deutschen Herstellers, die Ihnen als mittelständischen Spezialisten den Erfolg im internationalen Wettbewerb bescheren? Denn irgendwas müssten Sie ja anders machen da im Finstal bei Karlsruhe, was dazu führt, dass man auf Ihre Produkte zugreift. Und ich meine, bei dem Standard-Bashing, das da in den letzten Jahren betrieben wurde, also was sind diese Kerntugenden, die man Ihnen offensichtlich zuschreibt?
Der Deutsche existiert für mich eigentlich gar nicht. Also bei mir im Unternehmen sind alle möglichen Kulturen verankert. Wir haben Mitarbeiter aus allen Herren Ländern. Und die Symbiose, die daraus entsteht, aus diesen verschiedenen Sichtweisen, Aufgabenstellungen anzugehen, das ist vielleicht unsere Stärke. Das musst du irgendwie koordinieren und daraus versuchen, etwas zu kreieren, was dem Kundennutzen dient. Also letztendlich, als ich damals angefangen habe, die Firma zu gründen nach meinem Studium, da kam jemand zu mir und hat mir gesagt, pass auf, wenn du mal so ein Unternehmen hast, ne, dann musst du das machen, was die Kunden von dir möchten. Und wenn du das machst, was du kannst, dann wird dein Unternehmen das nicht überleben. Und letztendlich ist das auch die Kultur, die wir hier in unserem Unternehmen vorantreiben. Also wir sind Europäer, sind offen für jede Kultur und die Leute haben dann eben Spaß an ihrer Aufgabe und können sich dort ausleben. Und das ist vielleicht das, was einen voranbringt. Die Kundennähe, die der Entwickler bei uns hat, die ist natürlich auch sehr gut, weil er eben auch mal in Kontakt kommt mit der Aufgabenstellung, die der Kunde vor Ort hat und kann sich also jetzt viel besser vorstellen, was dort tatsächlich benötigt wird. Und das fließt eben in unsere Produkte mit ein. Somit können die Kunden auch viel mit diesen Produkten anfangen, trotzdem sie von der Stange kommen. Also es ist eigentlich eine Plattform, der man arbeiten kann.
Jetzt bleibe ich doch einmal bei diesem Ausdruck Deutsch. Der steht ja im Allgemeinen traditionell für Präzision, kommt natürlich aus der Mechanik, aber es sind ja doch diese Dinge, ich kaufe mir einen BMW, weil ein BMW halt anders gefertigt ist als ein anderes Auto. Jetzt hat dieses Thema Präzision, ist das auch etwas, wo Sie sagen würden, nehme ich für meine Produkte? Und wenn ich jetzt noch den nächsten Schritt mache, Sie haben in der Pandemie Ihre Supply Chain massiv verändert. Was waren die Gründe dafür? Ist das problemlos abgelaufen? Und welchen Sondernutzen haben Ihre Kunden davon, außer dass sie vielleicht das Produkt jetzt noch zuverlässiger bekommen als zuvor?
Die Gründe, warum wir unsere Supply Chain geändert haben, die lagen eigentlich in der Allocation-Phase. Mhm. Direkt nach der Pandemie noch so viele vielfältige Probleme in der Lieferkette, dass unsere Ingenieure weniger damit beschäftigt waren, Produkte zu entwickeln, als eben komplementäre Teile rauszusuchen. Und diese Kapazitäten, die das gebunden hat, hat uns, wenn man ehrlich ist, teilweise um 1-2 Jahre Entwicklungstätigkeit zurückgeworfen. Das ist natürlich nicht im Sinne eines Unternehmers, sowas zu tolerieren. Mhm. Also haben wir versucht, umzudenken. Und man muss eben auch drüber nachdenken, was passiert, wenn wir diese Lieferketten aus anderen Gründen wegbrechen. So eine Pandemie, die können Sie nicht vorher einschätzen, aber die geopolitischen Veränderungen in dieser Zeit, die sind auf jeden Fall ein hohes Risiko. Und da bin ich nicht alleine, dass viele Unternehmen darüber nachdenken, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man eben versucht, einen Mix herzustellen. Das soll irgendwo betriebswirtschaftlich noch abbildbar sein. Kann ja sicherlich nicht alles jetzt in Europa herstellen. Aber einen Teil oder vielleicht die Produkte, die so essentiell wichtig für sie sind, dass sie überhaupt in der Lage sind, zu liefern und zu überleben und es mal auf den Punkt zu bringen, die sollte man vielleicht doch lokal sourcen, auch wenn das ein bisschen teurer ist. Oder sie stellen eben einen Mix her, indem sie eben einen Teil davon in Europa produzieren und den anderen Teilen in Asien. Das wäre vielleicht für größere Unternehmen eine interessante Alternative, die sicherlich da auch praktiziert wird. Mhm. Aber tatsächlich haben wir auch dadurch eine Qualitätssteigerung erlebt. Also gerade Leiterplatten lassen sich hier in Europa auf einem anderen Standard fertigen. Ausgenommen, sie haben natürlich Großserienfertigungen, aber die haben wir ja eben nicht. Wir sind eben ein kleiner Spezialist und da erreichen sie eben nicht Zehntausende von Leiterplatten von einer Type, sondern eben geringere Stückzahlen. Die müssen aber trotzdem auf demselben Niveau hergestellt werden. Und so wie wir uns auf kleinere Mengen spezialisiert haben, hat sich die Veränderung der Märkte in Europa in den letzten 20 Jahren, hat genau diese Spezialisten auch in anderen Branchen hervorgebracht. Und dieses Know-how und diesen Input, den können wir hier vor Ort viel besser nutzen als aus China beispielsweise, wo die Wege viel länger sind und teilweise dieser Technologietransfer auch nicht in der Art stattfindet. Mhm.
Sie haben es zuvor schon mal angedeutet, zu Beginn Ihrer Laufbahn, so mache ich das, was ich wirklich sehr gut kann, oder orientiere ich mich doch an dem, was die Kunden meinen zu benötigen? Camtec gibt es jetzt schon einige Jahrzehnte. Haben Sie in dieser Zeit mal die Produktphilosophie oder das Portfolio geändert, eben in Reaktion auf Kundenwünsche? Sind Sie von etwas weggegangen, was Sie mir ursprünglich gemacht haben, und haben sich in eine andere Richtung orientiert?
Definitiv. Am Anfang des Unternehmens waren wir eigentlich ein Hersteller, der kundenspezifisch entwickelt hat. Wir hatten gar keine eigenen Produkte. Wir haben eigentlich für die Kunden nach deren Vorgaben und Wünschen Produkte entwickelt, die ihre Applikation erfüllen. Und mit der Zeit haben wir halt unsere eigenen Produktlinien entwickelt. Und die letzten 30 Jahre, die wir damit verbracht haben, haben natürlich auch Veränderungen beinhaltet. Es ist einfach so, dass die Märkte sich ändern, die Technologien ändern sich, die Anforderungen. Man früher hat gesagt, meine Automatisierung im Schaltschrank ist die Ausrichtung für das Unternehmen, da wollen wir konkurrenzfähig sein. Es ist heute vielleicht eher die Prüfautomation, Infrastrukturlösung, Bahnanwendung. Die Anforderungen kamen dann eben auch von uns, von der Kundenseite. Aber und wenn sie sich dann weiter spezialisieren, wozu sie auch letztendlich irgendwo gezwungen sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben in diesem Land, herstellen zu können, dann reduzieren sie eben auch ihr Portfolio. Und das haben wir auch getan. Das waren mal über 400 Produkte, die wir angeboten haben. Jetzt sind es noch ungefähr 260, die aber ganz spezialisiert auf die Zielmärkte ausgerichtet sind, in denen wir auch in Zukunft agieren möchten.
Ich gehe davon aus, das gilt auch für die zuletzt vorgestellten Produkte. Da war zum Beispiel die EC2000-Baureihe, dann die modularen Stromversorgungen der CPS-Serie und davor die Inrush Current Limiter. Das ist, finde ich, für ein wirklich vergleichsweise kleines Unternehmen eine sehr hohe Innovationsdichte. Und ja, Sie haben ja eine relativ kleine Entwicklermannschaft. Wie kriegt ihr das hin?
Das ist unser großes Geheimnis.
Ja, das frage ich ja. Legen Sie es doch bitte offen.
Naja, also Ich hatte ein bisschen das Glück gehabt, dass ich mit meinem Wissen aus meinem Studium auf die Art und Weise, wie wir unsere Produkte entwickeln, einwirken konnte, frühzeitig genügen. Also ich musste jetzt nicht historisch etwas übernehmen.
Mhm.
Sondern wir haben also von Anfang an Plattformen geschaffen. Auf diesen Plattformen können wir verschiedene Entwicklungen aufsetzen. Stellen Sie sich das so ähnlich vor wie beim Fahrzeug. Das ist tatsächlich auch die Grundidee, die dahinter steht. Also wir haben eine Plattform für vielleicht ein Produkt, was eine hochtechnisch exakte Ausregelung ermöglicht und vielleicht sogar als Labornetzteil taugt. Und auf der anderen Seite haben sie wieder ein Produkt, was einfachere Anwendungen erfüllt, die aber preisorientierter sind, sodass also der Kunde nicht unbedingt gezwungen ist, das teure Produkt dort einzusetzen, wo es eigentlich unterfordert wäre und damit aber auch mehr Geld investiert, als notwendig ist.
Also das letzte Beispiel dafür wäre ja diese EC2000-Serie, wo sie bestimmte Sachen weglassen haben, um das Produkt eben etwas kostengünstiger zu machen. Wenn ich es nicht brauche, das Feature, warum soll ich das bezahlen?
Ja, der Trend, der ist, dass man eben immer mehr Leistung zur Verfügung haben möchte in seinen Anwendungen. Also wo der Maschinenbau früher gesagt hat, 1000 Watt reichen mir. Da sind es dann heute 1500 oder 2000 oder noch mehr. Und höhere Ausgangsspannung. Das ist eigentlich so ein bisschen der Trend, der sich in den letzten Jahren nicht nur aus der Automobilindustrie, sondern auch aus der allgemeinen Industrie immer mehr durchsetzt. Und dann gibt es einen großen Unterschied. Früher hat man versucht, Produkte einzusetzen, die so hochtechnisiert wie möglich sind. Also sie sollten sozusagen alles können und vielleicht hat das Geld auch nicht so die Rolle gespielt, dieses Produkt auszuwählen, wenn es um die Fertigungsautomation geht, also um die Prüfautomation. Heute ist die Investitionsbereitschaft anders aufgestellt. Man schaut eben doch mehr auf das Geld und sagt dann halt, also was früher eben Hightech war, da sagt man heute eher, it's good enough.
Mhm.
Und ich kaufe jetzt das Produkt, was exakt an die Applikation passt. Und das sieht man eigentlich in der Entwicklung unserer Produkte in den letzten 10 Jahren, geht es genau in diese Richtung. Wir haben modulare Systeme entwickelt oder eben auch diese 2KW-Netzteile auf der Hutschiene, die Applikationen erfüllen können mit sehr, sehr hoher Genauigkeit und Präzision, aber gleichzeitig die Möglichkeit bieten, kostenorientiert zu arbeiten an der Stelle, ja, mit einer hohen Leistungsdichte oder eben modulare Systeme, die sich exakt an die Anforderungen des Kunden skalieren lassen.
Mhm. Okay. Gehen wir mal weg von der Technik, gehen wir mal hin zu den Rahmenbedingungen. Derzeit versucht die Bundesregierung ja durch verschiedene Maßnahmen, diese Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie positiv zu verändern, sei es, dass der Strompreis reduziert wird oder andere Dinge. Wenn Sie ganz persönlich 2 Wünsche frei hätten, was wäre das, wo Sie sagen, bitte verändert das, das hindert uns an der Weiterentwicklung oder am größeren geschäftlichen Erfolg?
Was ich mir wünschen würde, das würde ich jetzt nicht nur an diese Bundesregierung richten, diese Anforderung, sondern eigentlich an alle Regierungen. Das ist vielleicht ein europäisches Problem, aber wir haben jetzt nun mal unsere Regierung hier. Entwickeln Sie vorausschauende Strategien. Und also, zwar.
Sie plädieren für einen 5-Jahres-Plan.
Nein, das natürlich nicht, sondern Sie müssen überlegen, welche Entscheidung in der Zukunft tragfähig ist. Mhm. Ähnlich wie das jetzt ein Unternehmen auch machen muss. Ich muss ja eine Entscheidung treffen, wenn ich jetzt ein Produkt auf den Markt bringe, dann kann ich nicht sagen, ich säge das nach 1,5 Jahren wieder ab, es sei denn, es floppt komplett.
Mhm.
Das kann passieren, aber ich habe da so eine Tendenz in der Industrie oder sag mal in der Politik entdeckt, dass das leider zu häufig passiert.
Mhm.
Also wir springen hin und her und wirken mit diesen schnellen wechselnden Entscheidungen eben auch Innovationen ab.
Wunderbares Beispiel, Wärmepumpe, Technologieoffenheit.
Wärmepumpe,
im Keller,
PV-Anlagen.
Mhm.
Sie können das breit gefächert aufstellen. Es werden Forschungsmittel gekürzt. Wir werden auch diese Einschnitte schmerzlich mitbekommen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir eine Veränderung haben in unserer Wirtschaft, die eben weggeht von der Großserienproduktion und mal eben vielleicht auch die Automobilindustrie wird nicht mehr so aufgestellt sein als Leistungsträger, wie das früher mal der Fall war. Und wenn doch eher den Trend hat, dass die Werke in die lokalen Märkte gehen und dort lokal produzieren, um eben die lokalen Anforderungen gesetzlich oder eben auch die Präferenzen der Kunden zu erfüllen und dort kostenorientiert das Produkt an den Markt zu bringen, das kann ja völlig anders aussehen als bei uns in Europa, dann brauchen wir doch Alternativen. Wir müssen doch irgendwie den Versuch starten, Marktführer in anderen Technologien zu werden. Mhm. Und das erreichen sie halt nur, wenn eine Rückendeckung aus der Politik insofern besteht, dass wenn man anfängt, Industrien zu unterstützen mit Subventionen, dann muss ich das auch bis zum Ende durchziehen, damit ich hier auch nachhaltig Arbeitsplätze schaffe. Das ist vielleicht das eine. Das trägt eigentlich schon meinen zweiten Wunsch, die Verlässlichkeit, dass ich mich auf Entscheidungen aus der Politik verlassen kann. Dass das ein Weg ist, der beschritten wird, bis zum gewissen Punkt. Das ist natürlich sinnlos, dann muss man das nicht weiter verfolgen. Wir müssen natürlich flexibel bleiben, aber trotzdem ist es so, dass eine gewisse Richtung notwendig ist. Und das Hin und Her in den letzten Jahren hat sicherlich dazu geführt, dass viele Startups abgewürgt wurden, die vielleicht sonst sehr erfolgreich gewesen wären. Da bin ich mir sehr sicher. Mhm.
Sie haben es zuvor mal gesagt, Sie haben das Unternehmen zusammen mit Ihrem Vater gegründet, nachdem Sie Ihr Studium abgeschlossen hatten. Das ist jetzt doch schon eine Zeit lang her. Wie wird es mit Camtec eigentlich weitergehen? Wollen Sie das machen, bis Sie 70 sind, oder haben Sie da noch eine Exit-Strategie? Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Spezialist doch eigentlich sehr begehrt ist, dass da der eine oder andere mal vorbeikommt und sagt, möchtest du nicht?
Also natürlich habe ich große Freude an diesem Unternehmen, weil ich mich ja auch immer wieder da drin einbringen kann. Und es kommt unheimlich viel zurück. Die Kunden lieben die Produkte, sehen die Einsätze und loben natürlich auch die Arbeit, die hier stattfindet. Und ähnlich ist es auch im Unternehmen. Aber sie müssen immer offen sein für solche strategischen Entscheidungen. Und in den letzten Jahren gab es immer wieder Unternehmen, die auf uns zugekommen sind und haben gefragt, ob sie investieren können oder vielleicht sogar das Unternehmen übernehmen.
Wenn ich mal fragen darf, kommen die dann mehr aus der Stromversorgungsbranche oder sind das mehr Systemanbieter, die Sie quasi, weil Sie eine wichtige Komponente Ihres Komplettsystems herstellen, gerne übernehmen würden?
Es waren klassische Investoren. Also die gehen jetzt zum Beispiel hin und wollen ein Portfolio für einen bestimmten Markt aufstellen, um dort, sagen wir mal, einen entscheidenden Marktanteil sich dort platzieren zu können. Und wenn sie den erreicht haben, ist natürlich die Exit-Strategie in dem Fall, dieses Konstrukt wieder gewinnbringend zu verkaufen. Wenn sie als Unternehmer natürlich hingehen und sagen, ja, das schließe ich völlig aus, stehen sich vielleicht ein bisschen selber im Weg und vor allen Dingen auch der Unternehmung. Das ist also sowas, was man auf jeden Fall verfolgen kann. Es muss natürlich irgendwo auch ein bisschen zu dem Konzept des Unternehmens passen. Und ein Stromversorgungshersteller, der ähnliche Produkte am Markt hat, Berührung gab es da schon, aber so, dass man sagen konnte, das ist wirklich ein Punkt, den man weiterverfolgen kann, so weit ist es bisher nicht gekommen. Also es waren eigentlich immer Unternehmen, die komplett branchenfremd sind. Also ich hatte mal einen dabei gehabt, der hat Steckernetzteile hergestellt. Mhm. Und der wollte dann eben unsere Produkte in Vietnam fertigen.
Oh.
Und dem habe ich dann ein bisschen gezeigt, was es bedeutet, einen Schaltnetzteilübertrager für ein 3kW-Netzteil zu bauen. Also so nach der Klassifizierung, wie wir das benötigen, um die Performance der Produkte aufrechtzuerhalten. Und damit ist er dann zu seinem Produzenten nach Vietnam gezogen und er hat ihm dann klargemacht, dass er das nicht herstellen kann.
Okay.
Und das muss ich jetzt nicht weiter ausführen.
Okay, alles klar.
Also das ist nicht so einfach. Mhm. Dadurch, dass wir eben in diesen kleinen Volumen fertigen und auf diesem hohen Niveau ist es nicht so einfach, das Produkt von A nach B zu verlagern. Aber grundsätzlich geht es natürlich schon.
Also man kann schon sagen, es ist ein Premium-Produkt. Also das in Vietnam herzustellen, wird ein bisschen schwierig. Herr Walter, ich schließe aber so aus Ihrer Formulierung, Sie wollen mindestens noch 10 Jahre lang Spaß haben mit der Camtec und dann vielleicht mal drüber nachdenken.
Es kommt immer darauf an, wie das Angebot aussieht.
Also an die Investoren da draußen, überlegen Sie sich, wie Sie locker machen wollen, damit Herr Walter sich in Zukunft neuen Dingen widmen kann.
Natürlich, so muss man das humorvollerweise betrachten. Aber tatsächlich ist es so, ich habe schon noch einiges vor, es sieht man ja auch an den Entwicklungen, die wir vorantreiben. Auch im Augenblick sind wir stark dabei, neue Produkte zu entwickeln. Da wird es vielleicht ein paar interessante Neuerungen geben.
Könntest du da mal ein bisschen was andeuten, wohin es gehen könnte? Vielleicht auch schon auf der Elektronika das Jahr?
Ich weiß noch nicht, ob wir das da schaffen, weil die Anforderung, die wir an der Stelle haben, ist sehr hoch. Es geht also jetzt nicht nur darum, eben die Spannung und den Strom zu liefern. Das wäre ein bisschen einfach. Es geht auch um Schnittstellen und Konnektivität. Wir haben ja jetzt mit unseren 3KW-Einschüben eine Industrie 4.0-Fähigkeit in die Produkte integriert. Und ein bisschen abgespeckt, aber so ähnlich wollen wir das auch auf der Hutschiene machen. Also das ist schon etwas, was dann die Integration eines solchen Produktes in ein komplexes System ermöglicht. Und gleichzeitig geht es natürlich um höhere Ausgangsleistungen und eben auch um höhere Spannungen. Wie ich schon sagte, auf der Hutschiene ist das in Maschinenbau immer mehr gefragt. Und wir müssen vielleicht für diese Anforderung etwas preissensitiver arbeiten, als das mit den großen Einschüben ist, die dann eben doch für große Leistungen kreiert wurden. Das ist etwas, was jetzt im Augenblick stattfindet.
Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, das hat Lust gemacht, sich weiterhin mit Camtec zu beschäftigen und zu schauen, was da alles noch aus dem Finstal kommen mag. Herr Walter, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und dass Sie hier noch extra nach München gekommen sind für diesen Podcast. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.